Also eins ist klar, das wird nicht billig werden. Eins ist aber auch jetzt schon klar, nichts tun wird noch teurer. Wir merken ja jetzt schon letztendlich, dass wir schon viel zu lange gewartet haben in manchen Bereichen und dass wir da Geld mehr oder weniger verbrannt haben, weil wir eben nicht früh genug gehandelt haben. Also unser Ziel ist es schon, und ich glaube, das teilen auch die meisten Menschen, dass wir den Durchgangsverkehr aus den Wohnkiezen raushalten wollen. Ja, dazu wird man mal einen Poller aufstellen müssen. Aber warum müssen wir den Poller aufstellen? Weil eben das Verkehrsschild oftmals nicht reicht. Wir müssen die Netze massiv ausbauen. Wenn immer mehr Erneuerbare ins Netz auch aus Berlin kommen, wenn wir mehr Ladesäulen haben, wenn wir aber auch mehr Wärmepumpen, Großwärmepumpen haben, dann dürfen die alle nicht daran scheitern, dass das Stromnetz letztendlich dazu nicht in der Lage ist.
Unser Ziel ist es, möglichst viel des Berliner Stroms aus Solarenergie zu gewinnen und unseren Beitrag zum Windenergieausbau zu leisten, mit verbindlichen Ausbauplänen, gezielter Förderung und einer sozial gerechten Gestaltung stellen wir sicher, dass die Energiewende allen zugutekommt, steht im aktuellen Wahlprogramm der Grünen zur Wahl in Berlin. Wie das konkret aussehen soll, frage ich Stefan Taschner, Sprecher für Energie und Klimaschutz für die Grüne Fraktion in Berlin. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir wollen darüber sprechen, auf welche Energieträger es dabei ankommt, um eben die speziellen Anforderungen von Berlin zu trotzen, wie der gerechte Teil dieser Transformation aussehen kann und was auch aktiv bei den wirklich realen Herausforderungen passieren muss, dass man eben auch in diese entsprechende Umsetzung kommt. Bevor wir über diese ganzen Herausforderungen und so Probleme sprechen, Herr Taschner, würde ich gerne mit so einer kleinen Idealvorstellung beginnen. Wie sieht denn für Sie oder wie würde für Sie Berlin als klimaresiliente Stadt aussehen? Und auf welche Elemente der Energiewende kommt es dabei an?
Also ich glaube, erstmal wichtig ist festzuhalten, dass der Klimawandelanpassung und der Klimaschutz dürfen keine Gegensätze sein. Sie müssen sich ergänzen. Das heißt, wir müssen jetzt schon schauen, wie wir die Ursachen des jetzt schon spürbaren Klimawandels in den Griff bekommen. Und das merken wir ja in diesem Sommer ganz besonders, ohne dabei die Ursachen zu vernachlässigen und den Klimaschutz zu machen. Denn eine klimaresiliente Stadt, ein klimaresilientes Berlin ist für uns vor allem nach wie vor ein gesundes Berlin, in dem man noch nach wie vor gut leben kann, trotz der Hitze, trotz der Dürre, trotz der Starkregen in der Richtung. Und deswegen müssen wir auf der einen Seite, wenn wir an die Klimawandelanpassung denken, vor allem die grün-blaue Infrastruktur stärken. Da steht sicherlich im Fokus erstmal Berlin möglichst flächendeckend zu einer Schwammstadt auszubauen. Wir können uns das einfach nicht mehr leisten, Regenwasser einfach zu versickern lassen, in die Kanalisation zu leiten und möglichst schnell weg über die Vorfluter, sondern wir müssen es vor Ort nutzen, wir müssen es speichern, dass es möglichst schon gleich aktiv zur Kühlung der entsprechenden Stadtquartiere beitragen kann, dass es aber das vorhandene Stadtgrün sofort, aber auch langfristig letztendlich bewässern kann. Wir müssen die Stadt grüner machen. Mit dem Baumentscheid und der Umsetzung durch die jetzige Koalition sind wir da einen weiteren Schritt vorangekommen, dass Bäume gepflanzt werden müssen und auch sollen. Bei den Bäumen ist immer der Nachteil, die brauchen relativ lange, bis sie groß sind. Deswegen müssen wir auch schauen, wie können wir andere schnell wachsende grüne Infrastruktur ranbekommen. Ich denke da insbesondere an die Fassadenbegrünung. Wenn es nicht der Efeu ist, sondern der wilde Wein, dann wächst hier zumindest im Sommer auch relativ schnell, müssen in die Dachbegrünung reinkommen letztendlich. Ja, wie gesagt, blaue, grüne Infrastruktur ist eigentlich so ein bisschen das Leitmotiv. Und auf der anderen Seite, klar, die Ursachen des Klimawandels können wir insofern bekämpfen, indem wir unsere Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern einfach weiter zurückdrängen. Da steht natürlich in Berliner Fokus vor allem die Solarenergie. Da können wir noch mehr letztendlich aufholen. Da haben wir uns zwar durchaus ambitionierte Ziele gesetzt. Manche Ziele wurden auch schon gerissen, zum Beispiel die Dächer auf den öffentlichen Gebäuden sollten eigentlich schon bis Ende 2024 dort, wo sinnvoll möglich, mit Solar besetzt werden. Diese Auch gesetzliche Pflicht wurde jetzt gerissen. Der jetzige Senat schert sich aber letztendlich nicht drum, als gäbe es diese Pflicht nicht. Wir wollen hier mit einem klaren Zeitplan versuchen, diese Versäumnisse möglichst nachzuholen. Wir wollen natürlich schauen, wie wir die Leute auch mitnehmen können. Mieter, Strom, Balkon, Solar, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Wir müssen Gebäude effizienter machen. Wir können es uns nicht leisten, die Wärme einfach, auch wenn sie erneuerbar ist, letztendlich aus dem Fenster zu pusten. Die Wärmewende, ich glaube, eines der größten Aufgaben, die vor uns stehen, da werden wir sicherlich noch später drauf zu sprechen kommen, letztendlich auf einen Punkt gebracht. Ein klimaresilientes Berlin ist weniger abhängig von den Fossilen, das ist weniger. Schritt für Schritt werden wir unabhängig von den Fossilen und Schritt für Schritt bekommen wir erneuerbare Energien, Wärme ins System. Ein klimaresilientes Berlin ist definitiv grüner, es ist blauer, es ist sozialer, gesünder und eben aber auch unabhängiger.
Genau, ich glaube, über viele Einzelpunkte, die Sie jetzt angesprochen haben, werden wir gleich auch nochmal ein bisschen vertiefter hineinschauen. Wenn wir jetzt auf den aktuellen Stand ein bisschen den Fokus setzen, wo sehen Sie denn die aktuellen Herausforderungen auf dem Weg dahin, um das zu erreichen?
Ich glaube, die Herausforderungen entstehen vor allem da, wo wir immer noch zu stark von fossilen Energien abhängig sind, wo wir eben auch die nötigen Investitionen bisher ein bisschen verschleppt haben. Insbesondere in den letzten 3 Jahren merken wir das mit dem jetzigen Senat. Dazu gehören, ich würde mal sagen, 3 wesentliche Bausteine. Wärmewende haben wir schon kurz vorher angesprochen, sicherlich die dringlichste Baustelle mit vielen Unterbaustellen. Die Fernwärme dekarbonisieren, kommen wir vielleicht im Detail auch nochmal drauf. Wir müssen schauen, wie wir gerade in den Prüfgebieten, das sind wir laut Berliner Wärmeplan, haben wir etwa 25% des Stadtgebietes in Prüfgebiete. Das ist ziemlich viel, München hat 4%. Da brauchen wir dringend Lösungen. Wir müssen schauen, wie wir die Akzeptanz herstellen können, wie können wir die Leute letztendlich mitnehmen. Wir müssen aber auch vorher schon gerade angesprochen im Bereich Sanieren vorankommen. Große Aufgabe, an denen wir schon seit fast über ein Jahrzehnt scheitern. Ich erinnere mich hier noch an Berlin, an das Stufenmodell des Berliner Mietervereins BUND und der IHK. 2010, glaube ich, ins Spiel gebracht, 2011 von Frau Lomscher mal in einem Entwurf eines Klimaschutzgesetzes überführt, scheiterte dann. Darunter leiden wir letztendlich. Die zweite große Baustelle ist dann die Stromwende. Mehr Potenzial heben, mehr im Solar, da geht deutlich mehr. Die öffentlichen Gebäude hatte ich ja schon angesprochen. Wir müssen die Netze massiv ausbauen, wenn immer mehr Erneuerbare ins Netz auch aus Berlin kommen. Wenn wir mehr Ladesäulen haben, wenn wir aber auch mehr Wärmepumpen, Großwärmepumpen haben, dann dürfen die alle nicht daran scheitern, dass das Stromnetz letztendlich dazu nicht in der Lage ist. Und als große dritte Baustelle natürlich der Verkehr, die Mobilitätswende. Etwas, wo wir in den letzten Jahren gar nicht vorangekommen sind, das aber immer noch zweitgrößte Emittent ist, wo wir eigentlich keine Reduktion bis jetzt hinbekommen haben. Da müssen wir vorankommen. Und natürlich, wie gerade schon angesprochen, die Anpassung an den jetzt schon spürbaren Klimawandel. Und das Wichtigste ist, das ist jetzt alles nichts Neues, was ich erzählt habe. Das wissen wir einfach schon lange. Uns fehlt es eben nicht an Wissen, uns fehlt es vor allem an Tempo und an den politischen Gestaltungswillen. Und den wollen wir in der nächsten Legislatur deutlich wieder nach vorne drehen.
Eine Frage, die auch so ein bisschen darüber steht immer, ist die Finanzierungsfrage. Wie soll das bezahlt werden? Natürlich gibt es viele Baustellen, aber woher kommen dafür die finanziellen Mittel? Im Januar, so wie ich mich recht erinnere, wurde ja ein Paket aus dem aktuellen Senat verabschiedet mit 13,8 Milliarden Euro bis 2030, die dafür gedacht sind, eben im Klimaschutz und alles, was dazugehört, investiert zu werden. Vielleicht kurz, wie schätzen Sie das ein und woher kommen denn die finanziellen Mittel für die Transformation?
Also eins ist klar, das wird nicht billig werden. Eins ist aber auch jetzt schon klar, nichts tun wird noch teurer. Wir merken ja jetzt schon letztendlich, dass wir schon viel zu lange gewartet haben in manchen Bereichen und dass wir da letztendlich auch schon letztendlich Geld mehr oder weniger verbrannt haben, weil wir eben nicht früh genug gehandelt haben. Wir brauchen erhebliche Investitionen in die Netze, Stromnetz habe ich schon angesprochen, in die ganzen Wärmenetze. Wir müssen die Gebäude fit machen. Wir müssen letztendlich aber auch die Mobilitätswende voranbringen. Das bedeutet Ausbau des ÖPNV, die Klimawandelanpassung, eben eine Folge jetzt schon des Klimawandels, kostet uns jetzt auch schon Geld. Das sind nicht nur Kosten, das sind vor allem Zukunftsinvestitionen, Zukunftsinvestitionen, die wir in Berlin tätigen müssen, damit Berlin noch eine lebenswerte Stadt ist. Dazu gibt es jetzt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Töpfen, an die man rankommen kann. Da haben wir einmal das Bundesvermögen, dieses Bundessondervermögen, das ja auch zum Teil in Berlin nach Berlin geflossen ist. Das ist jetzt wichtig, dass diese Mittel auch wirklich gezielt in diese Transformation reinfließen und nicht irgendwie in was, ich wünsche mir schon lange was und klebt da irgendwie das Label Klimaschutz drauf und probiert es damit zu kaschieren. Das darf nicht sein. Wir müssen schauen, wie wir unseren landeseigenen Unternehmen mehr hinbekommen, vor allem über Transaktionskredite. Da setzt ja auch der Klimapakt des jetzigen Senates an, den wir durchaus begrüßt haben. Beim genaueren Hinschauen sehen wir, dass es ist zwar eine große Summe, aber wenn man ganz genau schaut, sind das eh schon Investitionen, die diese Unternehmen eh schon geplant hatten. Man hat sie zusammengefasst, um ein bisschen zu kaschieren, dass das geplante Sondervermögen, das der Senat hier ursprünglich mal geplant hatte und das durch die CDU damals ja noch in der Opposition im Bund zerschossen worden ist, eben nicht gekommen ist. Wir müssen schauen, dass wir die Schuldenregeln im Bund reformieren. Können wir aus Berlin nur bedingt heraus, aber gerade diese Schuldenregel bremst uns auch im Land Berlin, diese Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Und auch da nochmal wieder, mir nützt keine schwarze Null, wenn die Sache nach hinten raus einfach teurer wird, wenn die Stadt immer weiter überhitzt und man hier nicht mehr leben kann, dann kann sich keiner etwas von dieser schwarzen Null kaufen. Deswegen brauchen wir jetzt das Geld, weil wie schon öfters gesagt, nach hinten raus, es wird letztendlich teurer. Wir müssen schauen, wie wir Bundesfördermittel nach Berlin holen. Wir müssen schauen, wie wir EU-Fördermittel nach Berlin holen. Auch da hat der jetzige Senat ja auch gezeigt, dass er da er im Rückwärtsgang unterwegs ist mit den Kürzungen im Haushalt der Biene 2 Mittel, fehlt uns die Kofinanzierung aus EU-Mitteln in Millionenhöhe, die wir hier verschenken. Das kann letztendlich nicht sein. Und natürlich müssen wir auch schauen, wie wir mit den vorhandenen Haushaltsmitteln letztendlich da auch zielgerichteter wirklich in die klimaresiliente und Stadt Berlin und aber auch in den Klimaschutz weiter irgendwie investieren. Was das Ganze kostet, lässt sich, glaube ich, nur wirklich schwer beziffern. Jetzt irgendeine Milliardensumme in den Raum stellen, bringt uns, glaube ich, nichts, weil die wird schon nach wenigen Monaten durch veränderte Rahmenbedingungen überholt sein. Auch verteilt sich der Investitionsbedarf natürlich auf verschiedene Ebenen, Land, Bezirke, landeseigene Unternehmen, aber auch private Unternehmen und es streckt sich natürlich auch auf mehrere Jahre. Deswegen, nennen wir bewusst letztendlich erst einmal keine Gesamtsumme. Klar, es wird nicht billig werden und wir brauchen wirklich alle Anstrengungen und Berlin ist auch angewiesen, dass Fördertöpfe im Bund weiter bestehen bleiben. Ich denke da insbesondere an den BEW-Fördertopf, der viel diskutiert wird. Ich denke aber auch an das KfW-Programm 432 für die Quartierssanierung. Da ist letztendlich der Bund gefordert, hier auch die Unterstützung zu leisten.
Ich höre raus, dass es im Prinzip auf allen Ebenen von europäisch, auf Bund, Länderebene Möglichkeiten gibt. Man muss eben nur schauen, wie diese am besten auch dahin kommen, wo sie am meisten helfen, oder?
Natürlich, wir müssen schon schauen, dass das Ziel, das Geld, das reinkommt, zielgerichtet ist. Wir wissen natürlich, dass auf Bundes- und EU eben natürlich auch noch andere Akteure drauf zugreifen, deswegen werden die tendenziell immer letztendlich zu gering sein, wenn ich den BEW-Topf letztendlich sehe, der auch für viele wichtig sind, um die Transformation der Fernwärme in deutschen Kommunen hinzubekommen und wenn ich sehe, was wir für einen Finanzbedarf in Berlin haben, dann wäre dieser BEW-Topf relativ schnell leer, wenn wir allein aus Berlin drauf zugreifen. Deswegen müssen auch schon schauen, was können wir aus Berlin heraus schaffen, aber auch letztendlich immer im Blick haben, wo gibt es noch andere Fördertöpfe, die wir zusätzlich anzapfen können.
Alles klar. Auch so ein für die Stromwende in ganz Deutschland, aber auch in Berlin übergreifendes Thema ist das ganze Thema rund um Netz, Netzausbau, Netzstabilität. Wie bekommen wir schnell ein Netz, aber auch ein sicheres Netz zusammen? In Berlin ist es natürlich aufgrund des Stromausfalls am Anfang des Jahres nochmal sehr in den Fokus gerückt. Ja, welche Rolle spielt für Sie der Netzausbau und was kann da jetzt am besten passieren, weil der Ausbau läuft ja und es passiert, aber dass das ganze System so gut zusammenläuft, da sind wir ja noch auf dem Weg.
Ja, also der Stromnetzausbau ist letztendlich schon der Schlüssel und im Moment so ein bisschen der Flaschenhals für die Energie- und Wärmewende. Gerade in Berlin, wir müssen schauen, wie bekommen wir Tempo und Sicherheit zusammengedacht. Die Lage jetzt ist schon angespannt. Das Berliner Stromnetz ist mehr oder weniger ausgebucht. Es gibt nahezu keine Netzanschlusskapazitäten. Letztendlich mehr. Die Stromnetz Berlin macht auch einiges. Hat dann im Plan, spricht jetzt schon vom Verdoppeln des Netzes, natürlich zielgerichtet verdoppeln. Wahrscheinlich reicht es möglicherweise auch gar nicht aus. Aber wir brauchen einfach diesen Ausbau. Und wir müssen aber natürlich aber auch letztendlich schauen, wie können wir letztendlich Netzanschlusskapazitäten zielgerichteter vergeben. Und welchen Spielraum hat da die Stromnetz Berlin? Es gibt durchaus Fälle, wo Projekte letztendlich zwar eine gewisse Kapazität zugewiesen haben, aber die letztendlich nicht ausreicht, um letztendlich das Projekt umzusetzen. Und wir können es uns aber nicht leisten, dass eine Großwärmepumpe wegen zu geringer Netzanschlusskapazität letztendlich nicht ans Netz gehen kann. Wir müssen schauen, wie können wir möglicherweise priorisieren, ohne den Rechtsrahmen der Diskriminierungsfreiheit komplett zu verlassen. Hier ist aber letztendlich auch die Bundesnetzagentur gefragt, Regelungen zu treffen. Da gibt es Überlegungen, wie man sowas machen kann. Das brauchen wir, glaube ich, recht auch wirklich, wirklich dringend. Dass natürlich der Schutz dieses Systems genauso wichtig ist, steht außer Frage. Wir haben es gemerkt, wie anfällig letztendlich man ist. Deswegen müssen wir schon schauen, wenn wir den Ausbau planen, dass wir die Sicherheit mitplanen, dass wir schauen, wo haben wir im jetzigen System noch Probleme. Letztendlich ist ja auch der große Stromausfall dadurch geschehen, dass eben für diese eine Leitung die Georedundanzleitung noch nicht fertiggelegt war. Aber eins ist auch klar, wir werden ein Stromnetz nie so komplett schützen können, dass es komplett unauffällig, also gewappnet ist gegen wirklich hohe kriminelle Energie, letztendlich ist auch zu schaden. Das müssen wir uns auch klar sein. Deswegen müssen wir letztendlich auch schauen, wie können wir innerhalb der einzelnen Stromnetzabschnitte Resilienzen aufbauen, gerade bei besonderen Einrichtungen wie Pflegeheime in der Richtung. Gibt es hier Möglichkeiten, mit erneuerbaren Energien plus Speichern letztendlich in einen gewissen Übergang zu kommen? Da sind wir im Gespräch mit auch den Berliner Stadtwerken, das hinzubekommen. Auch die Stromnetz Berlin ist da natürlich eingebunden. Auch hier zeigt sich an diesem Beispiel sehr schön, wie gut es war, dass wir auf der einen Seite jetzt ein starkes Berliner Stadtwerk haben, als auch, dass wir das Stromnetz rekommunalisieren konnten, weil wir jetzt eben schneller zu Akteuren werden und selbstendlich im Rahmen, dass uns die Regulierung letztendlich vorgibt, hier auch letztendlich den Ausbau und die Sicherheit des Berliner Stromnetzes selber mitbestimmen können. Kurz und knapp irgendwie, wir brauchen kürzere Verfahren plus hohe Sicherheits- und Resilienzstandards beim Stromnetz. Das ist eigentlich fast eine Grundvoraussetzung, wenn wir das System weitestgehend von fossilen eben auf Strom umstellen wollen.
Ja, was ganz interessant ist eben ein Verfahren zu entwickeln, wo eben die Punkte, wo man jetzt mehr braucht oder wie sagt man es anders, also was Sie vorgeschlagen haben in Richtung, wir haben da wichtige Anknüpfungspunkte, die zu priorisieren, das sollte schon im Vordergrund stehen, würde ich
Natürlich,
sagen.
also wir sind ja also gerade beim Stromnetzausbau in einer sehr schwierigen Gemengelage, auch wenn wir dann auf die Einfamilienhäuser gehen, die wir in Berlin ja durchaus haben, die auf die Einzelwärmepumpe sich wahrscheinlich umstellen können. Wie effizient sind diese Gebäude? Dementsprechend ist natürlich auch der Ausbau des Stromnetzes letztendlich darauf auszurichten. Das sieht man auch schon, Stromnetzausbau hat so ein bisschen auch was mit Gebäudeenergieeffizienz zu tun. Wenn wir hier mehr Gewissheit haben und mehr Informationen, können wir da auch letztendlich zielgerichteter ausbauen. Aber wie gesagt, die Stromnetz ist da auch ganz gut dran. Dadurch, dass es eine landeseigene ist, können wir da ein bisschen besser mitreden und haben das besser unter Kontrolle, als es früher war. Deswegen freut es mich immer noch, dass wir das Stromnetz rekommunalisiert haben.
Ein Bereich, den Sie auch schon so ein bisschen angesprochen haben, der auch gern zum Diskussionspunkt wird, auch unter den Bürgerinnen und Bürgern, ist die Verkehrsplanung. Sie hatten gesagt, es ist eben ein großer Teil der CO2-Emissionen, der eben durch den Verkehr in der Stadt erzeugt wird. In Berlin gibt es da verschiedene Pläne zu, besonders jetzt in diesem Jahr oder vielleicht auch schon letztes Jahr wurden Pläne für größere verkehrsberuhigte Bereiche deutlich. Es gab ja auch schon, ich glaube 2022, das Projekt mit der verkehrsberuhigten Friedrichstraße, die ja dann schnell wieder aufgehoben wurde. Aber ja, Ideen gibt es viele aus verschiedenen Richtungen. Ja, wie bewerten Sie erstmal diese Art von Ideen und welche Möglichkeiten sehen Sie, den Verkehr noch besser in die Stadt zu integrieren, dass eben auch lebenswerte Viertel und sowas bestehen bleiben?
Ich glaube, das Thema Verkehr bewegt die Leute natürlich sehr stark, weil sobald ich vor die Haustür gehe, bin ich Teil dieses Verkehrs, um das in unterschiedlichen Rollen. Und deswegen hat auch jeder so seine Erfahrung damit gemacht und bildet sich eine Meinung. Das ist mehr als verständlich. Es ist ein wichtiges Thema auch für den Klimaschutz, wo wir zusammenkommen müssen, wo wir reduzieren müssen. Verkehr hat sich aber auch verändert in den letzten Jahren. Wenn ich zurückdenke, meine Zeit in München, Anfang der 2000er, da war Radverkehr gerade so am Aufkommen. Heutzutage hat sich der Radverkehr massiv verstärkt. Immer mehr Leute wollen mit dem Rad unterwegs sein. Die Radinfrastruktur ist aber letztendlich nicht darauf ausgerichtet. Das System früher, naja, wir pinseln mal auf dem Gehweg irgendwie was ab und da sitzen die Fahrräder, die dann dort fahren können, funktioniert einfach nicht so recht irgendwie. Wir haben da ein anderes Verständnis. Deswegen muss die Infrastruktur für Radfahrer eben auch auf die Straße gebracht werden. Sie braucht auch den nötigen Raum. Ich finde auch, das Zu-Fuß-Gehen hat sich in der Wahrnehmung in den letzten Jahren deutlich verändert. Es wird stärker als Mobilitätsform wahrgenommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir vor dieser veränderten Situation uns mal einfach schauen, wie schaut eigentlich dieser Straßenraum aus? Und der ist natürlich historisch bedingt schon auch so ein bisschen erstmal auf das Auto ausgerichtet. Und das verändert sich und deswegen geht es uns vor allem darauf, den Straßenraum gerecht zu verteilen, dass sozusagen Fußverkehr seinen Anteil hat, dass wir aber auch letztendlich dem Radverkehr, dem gestiegenen Rechnung tragen in der Infrastruktur, dass natürlich auch für das Auto Platz sein muss, ist doch überhaupt keine Frage. Viele Leute sind auf das Auto angewiesen und das sehen wir natürlich als Grüne nicht anders. Was wir schaffen wollen, ist eben eine gerechte Verteilung und eine Angebotsvielfalt, in der sich hoffentlich viele Leute eben für den Umweltverbund entscheiden. Und da ist natürlich das Rückgrat letztendlich erstmal ein ÖPNV. Ein ÖPNV, der gut ist, zuverlässig ist. Gerade wenn ich unterwegs bin und umsteigen will oder muss, dann bin ich darauf angewiesen, dass die Umsteigesituation auch so ist, dass ich den Anschlussbus bekomme und dass der mir nicht vor der Nase wegfährt und ich vielleicht im blödsten Fall sogar 20 Minuten warten muss. So werde ich keinen überzeugen. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie kriegen wir den ÖPNV beschleunigt. Mhm. Busspuren ist dann natürlich eine großartige Sache, wie man letztendlich diese Anschlusssicherheiten auch letztendlich herstellen kann. Wir wollten schon immer mehr Busspuren. Der jetzige Senat streicht eher Busspuren zusammen. Das halten wir für einen Fehler, Leute zu überzeugen. Denn je mehr Leute auf den Umweltverbund umschreiben, desto mehr Platz ist letztendlich auf der Straße für den notwendigen Verkehr dort. Und das muss es, glaube ich, vor allem sein. Wir wollen schauen, wie können wir das auch mit Sharing-Angeboten gut verknüpfen. Egal ob Carsharing oder Bikesharing oder auch die E-Roller. Ich finde die alle nicht schlecht. Das Problem entsteht ja vor allem dadurch, wo fahren sie und wo parken sie. Natürlich haben die auf dem Fußweg nichts verloren, keine Frage. Weder fahrend noch parkend. Dazu müssen wir dann aber auch akzeptieren, dass wir die Parkmöglichkeiten auch für diese Mobilitätsformen letztendlich finden. Und das bedeutet einfach Umwandlungen von Pkw-Parkplätzen hin zu Parkplätzen, wo Zweiräder einfach auch parken können. Das ist dann letztendlich auch die logische Konsequenz. Da müssen wir letztendlich hin. Das ist nicht einfach, dorthin zu kommen. Das ist auch nichts, was man schnell mal eben macht. Das haben wir in der letzten Legislatur mit den Radwegen gemerkt. Erst mit den Pop-up-Radwegen haben wir gemerkt, dass wir da mehr rankommen. Aber letztendlich führt da auch kein Weg dran vorbei.
Wie stehen Sie dann im Vergleich dazu, zu der Idee, größere Bereiche vollkommen zu Verkehr, also verkehrsberuhigt zu gestalten? Schließt sich das dann aus oder ist das trotzdem eine Möglichkeit, jetzt einen Kiez oder so etwas zu gestalten und da eben Autos größtenteils fernzuhalten?
Also unser Ziel ist es schon, und ich glaube, das teilen auch die meisten Menschen, dass wir den Durchgangsverkehr aus den Wohnkiezen raushalten wollen. Ja, dazu wird man mal einen Poller aufstellen müssen. Aber warum müssen wir den Poller aufstellen? Weil eben das Verkehrsschild oftmals nicht reicht, weil es nämlich ignoriert wird. Und natürlich wollen wir auch in den Kiezen, wir haben ja gerade vorher vom Umbau zur klimaresilienten Stadt gesprochen, da wollen wir natürlich in den Wohnkiezen letztendlich auch da den Raum etwas anders verteilen. Wir wollen ja die Bäume pflanzen, wir wollen vielleicht Tiny Forests reinbekommen, gerade in den hitzebelasteten Kiezen in der Richtung. Wir wollen mehr Aufenthaltsqualität schaffen, dass es eben die Straße nicht nur ein Raum ist, den man möglichst schnell verlassen will, sondern wo man letztendlich sagt, da bin ich irgendwie gerne. Da habe ich auch keine Angst, wenn meine Kinder irgendwie draußen sind. Dafür haben wir letztendlich auch viel Unterstützung. Erst kürzlich kam eine Studie raus, die das auch deutlich belegt hat, dass die Menschen das letztendlich wollen. Es ist manchmal ein, ja, man könnte fast schon sagen, ideologischer Kampf der anderen Seite gegen diese Ideen, die übrigens in anderen Städten, und da muss man jetzt nicht nur Barcelona immer nehmen, da kann man ja auch gerne nach Paris letztendlich schauen, dort werden solche Sachen auch gemacht, sie werden hervorragend angenommen, gerade dieser Umbau, dieser kombinierte Umbau, die Stadt stärker begrünen, für den ÖPNV, für den Umweltverbund letztendlich mehr Platz zu schaffen, das ist schon gigantisch. Wir waren da letztes Jahr mit dem Ausschuss in Paris und es ist Wahnsinn, was sich dort getan hat und was da noch geplant wird. Da kann sich Berlin durchaus einiges auch abschauen.
Wie sehr kann man von solchen Beispielen lernen?
Ja, es ist immer schwierig. Sobald ich irgendeine andere Stadt in den Raum schmeiße, heißt es meistens, ist zu klein. Ja, Berlin ist ja anders. Berlin ist ja viel größer. Deswegen scheiden meistens die deutschen Städte schon aus. Man muss sich dann schon fast manchmal auf München oder Hamburg irgendwie konzentrieren, damit man zumindest dieses Argument wegbekommt. Bei Paris habe ich es letztens aber auch schon gehört, Paris sei ja ganz anders aufgebaut. Ja, man kann nicht alles eins zu eins umzusetzen. Und natürlich ist die Form, wie dort auch Projekte umgesetzt werden, eine andere, als wir sie gewohnt sind und wie ich sie auch letztendlich haben möchte, nämlich eine gewisse Form von Bürgerbeteiligung. Aber das Ziel ist doch klar. Und vor allem auch das visuelle Ziel. Wenn ich sehe, gerade Bilder Paris vorher, nachher, wenn ich das vielleicht sogar selber erlebe, weil ich schon ein paar Mal in Paris war und sehe, wie hat sich denn die Stadt verändert, dann muss das doch für uns Ansporn zu sein und zu sagen, ja, das sollten wir doch in Berlin eigentlich auch hinbekommen.
Ein Beispiel, ich hatte dieses Beispiel mit der Friedrichstraße in Berlin-Mitte angesprochen, wo wir das Ding hatten, dass eben etwas festgelegt wurde, für eine bestimmte Zeit sollte es verkehrsberuhigt sein und dann sofort, als der neue Senat oder die neue Verwaltung in Kraft getreten ist, wurde das im Prinzip wieder zurückgenommen. Bedeutet, alle Maßnahmen in der Transformation sind ja auch so ein bisschen abhängig von der aktuellen Regierung. Wie kann man dann Maßnahmen schaffen, die vielleicht darüber hinweggehen, sodass man nicht immer das Problem hat, was ich gerade so ein bisschen versucht habe darzustellen? Wie können diese Maßnahmen langfristiger gedacht werden?
Ja, das ist durchaus insgesamt natürlich so ein bisschen ein Problem, das wir an vielen Stellen merken, gerade wenn wir Klimaschutz ernst nehmen und die Klimaneutralität wirklich haben wollen, dann ist es natürlich eine Generationenaufgabe. Und da ist natürlich das politische Tagesgeschäft oftmals durchaus hinderlich, weil wir natürlich eigentlich stabile Rahmenbedingungen brauchen, weil Unternehmer, öffentliche Institutionen, aber auch BürgerInnen mit ihren Investitionen sich auf was verlassen müssen. Und diese Verlässlichkeit müssen wir als Politik eigentlich geben, indem wir Rahmen setzen zum Beispiel in Berlin, gesetzliche Rahmen über das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz
Umsetzungsprogramme wie das Berliner Energie- und Klimaschutzgesetz, Programm, BIK kurz genannt, da haben wir einen Rahmen gesetzt, wo wir gesagt haben, das ist ein Korridor, der insbesondere das BIK wurde ja auch einer sehr starken Stakeholder-Beteiligung auch der Stadtgesellschaft mit entwickelt als Ziel, um diesen Plan Berlin klimaneutral zu bekommen, auf breite Beine zu stellen. Das wäre es eigentlich. Jetzt haben wir durchaus wechselnde Mehrheiten und seit 3 Jahren eben einen Senat, der eher im Rückwärtsgang unterwegs ist, der massiv im Haushalt die Klimaschutzmittel gekürzt hat, der das BEK in seiner Finanzierung entkernt hat. Das sind alles Dinge, die wir letztendlich nicht brauchen, die letztendlich genau in die falsche Richtung gehen, die wir aber im Moment auf Bundesebene letztendlich ja auch fast noch drastischer sehen. Wenn wir mal das berühmte GEG, GMOTG uns anschauen, dann ist das genau dieses Problem. Da hatten wir ein Gesetz, das GEG, das gab einen klaren Rahmen, das sich an den Zielen des Klimaschutzes, der Klimaneutralität, die gesetzlich festgeschrieben ist, ausgerichtet hat und die versucht hat, massiv Erneuerbare in die Wärme reinzubekommen. Da ist der Rahmen gesetzt worden. Da gab es gewisse Widerstand, auch Diskussionen in der Richtung, aber im Prinzip hatten sich auch viele darauf eingestellt, dass es jetzt Richtung Wärmepumpe etc. letztendlich geht. Mit der jetzigen Bundesregierung haben wir genau wieder den Rückwärtsgang reinbekommen. Und zwar ganz massiv. Plötzlich ist die Wärmepumpe scheinbar das größte Problem in Deutschland. Wir brauchen wieder angeblich fossile Gas- und Ölheizungen. Da fragt sich natürlich dann auch die Branche der Heizungsbauer, wo soll es denn letztendlich hingehen? Das ist genau das, diese Rollen rückwärts, die wir in dieser Form letztendlich nicht brauchen. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, wenn es hier in Berlin einen Regierungswechsel gibt und Grüne an der Regierung beteiligt werden, dann wollen wir natürlich wieder nicht den Rückwärtsgang der jetzigen Koalition fortführen, sondern wir wollen wieder ins Vorwärts kommen. Wir wollen wieder zurück auf den Pfad der Klimaneutralität kommen. Wir wollen in Berlin alles tun dafür, dass wir das Klimaziel 2030 noch schaffen. Es wird verdammt schwierig. Man sieht, was man in 3 Jahren wirklich alles kaputt machen kann. Wir werden trotzdem unser Bestes tun, die Leute möglichst langfristig mitzunehmen. Aber ja.
Ja, es ist dann ein schwieriges Hin und Her, was vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger oder auch Unternehmen natürlich belasten kann, dass sie sich nie so richtig auf verlässliche Rahmenbedingungen langfristig auch, verlassen können, weil eben das verschieden ausgeprägt wird.
Ja, aber das Spannende zum Beispiel beim GMOTG war ja, dass ja die Branche gesagt hat, sie wollen das eigentlich so im Prinzip weiter haben. Klar, das GEG war nicht perfekt und natürlich kann man da natürlich nachsteuern und nachnovellieren. Das steht doch außer Frage. Aber da gab es ja durchaus vor der Verabschiedung ja Allianzen, die hat man, ich habe vorher gar nicht für möglich gehalten. Insofern hat die jetzige Bundesregierung auch ganz klar gegen die Meinung von vielen, vielen Stakeholdern das jetzt einfach so brutal durchgezogen. Mhm. Und ich finde, das ist schon ein Fehler. Und ich glaube, da müssen wir als Politik trotzdem immer drauf hören und sagen, so krass geht's nicht in der Richtung. Ich gehe davon aus, dass wir Grüne das aber machen.
Alles klar. Ein Thema, was jetzt besonders in diesem Sommer auch nochmal ganz neue Dimensionen so ein bisschen erreicht hat und was Sie auch schon immer wieder leicht angesprochen haben, ist alles, was an Klimafolgen und Klimafolgen, die jetzt zu spüren sind und eben Klimaanpassungen, die man jetzt gegebenenfalls auch umsetzen muss, die auch langfristig zum Teil dauern oder Zeit brauchen, bis diese überhaupt so richtig in Kraft treten können. Es wurde in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt, hatte ich das Gefühl, dass es zumindest auf jeden Fall nicht im direkten Fokus steht. Ist es dann richtig, dass jetzt aufgrund eben dieses Hitzesommers besonders noch mal zu stärken oder wie ist Ihre Position dazu?
Naja, dieser Hitzesommer ist halt mal wieder besonders dramatisch, aber letztendlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, die letzten Sommer waren jetzt auch schon richtig ordentlich heiß. Man vergisst das letztendlich relativ schnell. Aber natürlich müssen wir das stärker überdenken und nachjustieren. Natürlich sind solche Projekte wie jetzt zum Beispiel der Gendarmenmarkt keine guten Beispiele. Oder auch, wenn ich mir den Vorplatz am Schloss anschaue, in Mitte, in der Richtung, da ist einfach erstmal viel versiegelte Fläche. Mhm. Und wenn ich mir dann die Bilder, wenn ich wieder bei Paris anschaue, was da um den Arc de Triomphe geplant ist, dann muss ich sagen, ja, sowas hätte ich auch. Und natürlich bin ich der Meinung, dass hier Denkmalschutz zurücktreten muss. Mhm. Dass wir die Sache anders denken müssen. Hitzeschutz ist aber nicht nur letztendlich mehr grün draußen. Wir müssen auch schauen, wie bekommen wir letztendlich die Hitze aus den Wohnungen raus. Weil das ist natürlich ein massives Problem. Ist auch ein Gerechtigkeitsproblem. Wir haben ja vorher gesagt, gerechte Transformation. Jeder ist natürlich von dem Hitzesommer so betroffen gewesen. Wenn ich eine große Wohnung habe, vielleicht noch einen eigenen Garten, dann ist es dann natürlich erstmal viel kühler, als wenn ich um das andere Extrem aufmache, mit vielen Personen recht beengt in der kleinen Wohnung wohne, die vielleicht auch noch an einer großen Straße liegt, wo ich nachts eben nicht das Fenster zum Öffnen lüften kann, weil ich sonst aufgrund des Lärms nicht schlafen kann. Dann ist es ja auch eine Gerechtigkeitsfrage, wie bekommen wir letztendlich auch hier die Anpassung in die Kieze, die besonders belastet sind. Wie kommen sie schneller rein? Die Bäume brauchen relativ schnell zum Wachsen. Fassadengrün geht schneller. Auch Dachbegrünen müssen sozusagen ein bisschen schauen, auf die natürliche Klimaanlage stärker hinzubekommen. Und eben nicht, dass jeder sich seine Klimaanlage selber rein baut und letztendlich auch wieder heiße Luft nach draußen bläst. Das ist langfristig keine gute Idee. Natürlich wird es da immer Ausnahmen geben und natürlich auch sinnvoll in Krankenhäusern etc., wo man schnell letztendlich handeln muss. Wir müssen aber schauen, wie kommen wir schnellere Maßnahmen raus, eben mit schnellen wachsendem Grün, kriegen wir vielleicht mit Sonnensegeln in Lichtenberg, haben wir dann Projekt gerade bei Spielplätzen zum Beispiel verschattet. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Wir müssen aber auch in der Stadtplanung, also wir müssen überhaupt Klimawandelanpassung als ein Leitprinzip unserer Stadtentwicklung, Stadtplanung letztendlich machen. Was aber auch bedeutet, wir müssen vorhandenes Grün stärker schützen und wir müssen vor allem schauen, wo es in Kaltluft schneißt und dürfen die letztendlich auch nicht zubauen. Auch da ist vorausschauendes Handeln und Planen enorm wichtig. Weil diese Stadt wird sich sonst immer, immer, immer weiter aufheizen. Und wenn ich sage, wir wollen auch in 10 Jahren in dieser Stadt gut leben können und vor allem auch Leuten, älteren Personen ermöglichen, im Juli, August auf die Straße zu gehen und nicht nur irgendwie 6 Uhr morgens schnell den Einkauf machen zu können und sich dann zu verkriegen, dann werden wir darum nicht rumkommen.
Ich fand es sehr oder recht eindrucksvoll jetzt, als es immer sehr heiß war und dann Wärmebildkameraaufnahmen gezeigt wurden und verglichen von sehr versiegelten Flächen und doch einfach nur ein Busch daneben, in dem es schon viel, viel anders ist. Aber anscheinend gehören ja da auch noch komplexere Themen als nur die Begrünung dazu, oder? Wenn Sie über so Schneisen und sowas sprechen, das
finde ich. Ja, das ist natürlich ein Mix. Man muss da schon schauen. Und ich kenne wirklich Beispiele, wo ich von wirklich 50 Metern von der Straße bis hin nach hinten ins Hinterhaus mit einem Garten, wo ich 10 Grad Unterschied gesehen habe. Von der Straßentemperatur zu der Temperatur natürlich hinten, die Leute im Garten hatten. Das wirkt sich natürlich dann eben auch auf die Wohnung aus, die natürlich auch deutlich kühler ist. Deswegen, ja, grün-blaue Infrastruktur ist letztendlich dann schon der natürliche Kühlungsschlüssel und da müssen wir uns jetzt auf den Weg machen und wir müssen aber auch schauen, wie können wir dieses Grün pflegen. Dann nützt nichts, wenn wir 1 Million Bäume pflanzen und davon überleben dann mehr als die Hälfte nicht, weil sie nicht gegossen werden etc. Wir müssen auch schauen, welche Arten von Bäumen pflanzen wir letztendlich ein. Wie können sie letztendlich auch mit den veränderten klimatischen Bedingungen in der Stadt und gerade für Stadtbäume an Straßen, das ist nochmal ein größeres Problem, letztendlich auch zurechtkommen.
In Ihrem Wahlprogramm und jetzt auch schon im Gespräch setzen Sie auch immer diese soziale Komponente von Energie, von Verkehrs-, aber auch Gebäudewende in den Vordergrund. Wie gestaltet man denn diese sozial gerechte Transformationspolitik? Worauf kommt es dabei an?
Also dass wir auch, also ganz viele Felder, also das, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir versuchen, gezielt erstmal zu schauen, wo sind denn hitzebelastete Kieze, die besonders drunter leiden. Das sind meistens auch die Kieze, wo eher die Leute mit geringerem Einkommen wohnen. Mhm. Wie kann ich da zum Beispiel vorrangig letztendlich tätig werden? Wie kann ich Leute, wenn ich bei der Mobilität bin, auch diejenigen an der Mobilität beteiligen, die eben nicht so viel Geld haben? Da waren natürlich solche Sachen wie ein 9-Euro-Ticket eine tolle Sache. Also wie bekommen wir letztendlich im Nahverkehr auch die Leute so in den ÖPNV rein mit Preisen, die man sich letztendlich auch gut leisten kann? Wie kriege ich letztendlich Leute dazu, von günstigen erneuerbaren Energien zu profitieren? Da haben wir natürlich die Mieterstrommodelle, dass wir die weiter ausweiten können. Die Stadtwerke sind da schon ganz gut, da geht aber noch deutlich mehr. Wir müssen vor allem auch die Leute davon überzeugen, dass es eine gute Geschichte ist. Auch das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Dinge, diese ganze Akzeptanzkommunikation. Denn diese ganze Wärmewende, Energiewende, auch Mobilitätswende ist letztendlich auch eine Akzeptanzgeschichte. Und deswegen brauchen wir auch eine entsprechende Akzeptanzkommunikation, die genau auf die Bedürfnisse der Leute letztendlich ausgerichtet ist. Wenn ich beim Bereich Wärmewende bin, Mieterinnen und Mieter muss ich anders sprechen als Wohneigentümungsgemeinschaften oder vor allem Hausverwaltungen in der Richtung, wie kriege ich das Handwerk zum Beispiel weitergebildet. Mannheim hat da mit der Wärmewende-Akademie zum Beispiel was sehr, sehr Schönes vorgemacht, wo ich sage, ja, vielleicht haben wir das in Berlin auch schon so in der Richtung, das will ich jetzt gar nicht komplett, aber das ganze Branding, das ganze Labeling in der Richtung. Wir hatten bis jetzt das Bauinfo als die Anlaufstelle, wenn Leute Fragen hatten um Wärmewende. Jetzt haben wir die Wärmewendeagentur seit kurzem als Anlaufstelle bekommen. Dort arbeiten keine 10 Vollzeitäquivalente. Das ist für eine 4-Millionen-Stadt nicht wirklich viel. Andere Städte haben da deutlich, sind da deutlich besser aufgestellt personell. Aber natürlich schauen die Leute rein in den Plan und sagen, ich bin im Prüfgebiet, was heißt das? Wie können Leute noch profitieren? Seit Balkon, Solarkraftwerke, großes Thema. Da wollen viele mitmachen. Das ist auch eine schöne Sache. Klar, bringt uns jetzt nicht in der Summe, hat aber sehr, sehr gute Effekte. Auch Stromnetz Berlin hat es uns mal erzählt in einer Anhörung im Ausschuss, dass Leute mit Balkonkraftwerk auch eine andere Einstellung zu Energieverbrauch etc. haben. Da gab es eine Förderung von 500 Euro bis vor kurzem. Der jetzige Senat hat die jetzt gerade eingestellt und begründet das. Die Dinger seien so billig, die gibt es für 100 Euro. Ja, kriege ich schon mal, aber bei Temu würde ich ungern sowas kaufen. Und wenn man dann auf die Kosten schaut, sind es dann halt doch eher so um die 1.000 mit allen. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von den überzogenen Anforderungen, die für MieterInnen stellen. Also was ich da alles an Mails bekomme und Geschichten erzählt bekomme, auch das ist eine Möglichkeit, natürlich Leute mitzunehmen. Auch gerade wenn ich die Förderung habe Richtung Balkonsolar, kann auch einer mit einem geringeren Einkommen letztendlich davon profitieren. Wir haben jetzt auch den Energiebonus als einer unserer zentralen Forderungen, zwar nicht im Wahlprogramm, aber als Projekt, morgen auch im Plenum haben wir den schon vorgestellt. Da geht es darum, dass wir sozusagen einen bestimmten Personenkreis mit geringem Einkommen ein kostenloses Grundkontingent an regional erneuerbaren Strom zur Verfügung stellen wollen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man einfach Strom so verbraucht, wie man kann. Es geht wirklich um die Grundbedürfnisse, also um Licht, um Kühlschrank, um Waschmaschine. Und alles, was über dieses Grundkontingent hinausgeht, muss man natürlich bezahlen. Aber wenn man sich mal die Geschichten anhört von Leuten, die in Energiearmut gekommen sind, was bedeutet es, wenn die Waschmaschine nicht mehr geht, wenn ich keinen Kühlschrank mehr habe, wenn nachts das Licht ausbleibt? Da ist schon die Frage, wie können wir da Steuern eingreifen? Auf der einen Seite diese Leute letztendlich entlasten, auf der anderen Seite aber letztendlich auch erneuerbare Energien in der Region in Berlin weiter fördern. Also wir haben da verschiedene Ansätze, durchaus sehr konkret Vorstellungen, wie wir die Sache umsetzen, weil eins ist klar, wir werden diese ganzen Mammuttransformationen nur hinbekommen, wenn wir auch die Leute hinter uns haben. Wenn die Leute auch wirklich merken, dass sie davon profitieren, dass es ihnen was bringt, dass ihre Wohnung kühler ist, dass sie ihre Stromrechnung bezahlen können, dass die zweite Miete einfach auch günstiger wird, dann kriegen wir die Akzeptanz, die notwendig ist, um diese Mammutaufgabe zu stemmen.
Jetzt haben wir ja im Prinzip reingeschaut in viele dieser wichtigen Bereiche der kompletten Transformation. Unser Podcast heißt ja, was jetzt passieren muss. Soll so ein bisschen darauf anspielen, wo man denn hin möchte mit der Energiewende. Meistens spreche ich ja mit Personen aus der erneuerbaren Energienbranche und die haben natürlich immer viele Forderungen auch oft an die Politik. Und dadurch, dass Sie als Grünen ja möglicherweise dann demnächst auch wieder Teil der Regierung in Berlin sein könnten, haben Sie vielleicht so ein paar konkrete Beschlüsse, mit denen Sie sagen können, mit denen könnten wir als erstes die Transformation in vielleicht einigen oder manchen dieser Bereiche aktiv und konkret voranbringen?
Also wir haben eine ganze Liste von den Dingen, die wir sehr schnell angehen müssen auch. Was, glaube ich, ein sehr dringendes Problem ist, ist, weil wir gerade die Wärmeplanung verabschiedet haben und weil die jetzige Senatorin eher den Eindruck erweckt, dass sie damit meint, dass die Arbeit getan ist, müssen wir da, glaube ich, ran. Ich habe Prüfgebiete, die sehr großen Umfang hier in Berlin ausgewiesen sind, schon angesprochen. Dort herrscht, so nehme ich das in den Gesprächen, in vielen Gesprächen war gerade so ein bisschen eine Unsicherheit, wie geht das jetzt, was passiert da? Von allein werden da keine Nahwärmenetze entstehen. Deswegen braucht es da eine klare politische Führung, eine klare politische Idee, wie wir sowas angehen. Wir sehen da vor allem die Bezirke sehr stark im Fokus. Sie kennen noch mal viel stärker ihr eigenes Umfeld. Wir fordern deswegen sogenannte Wärmewende-Managerinnen, angelehnt an die Klimaschutzmanagerinnen, Leute, die in den Bezirken sitzen, die vor allem vernetzen. Die versuchen, Leute zusammenbringen. Also, wo habe ich eine Abwärmequelle? Wo habe ich zum Beispiel einen Ankerkunden? Und wer könnte als Netzbetreiber daran interessiert sein, das zusammenzubringen und für sich da ein Geschäftsmodell draus zu machen und ein Nahwärmenetz zu bauen? Das kann eine Genossenschaft sein, das können landeseigene Unternehmen sein, wir werden aber auch private Unternehmen brauchen. Aber ich glaube, dieses Zusammenführen, dieses eine Vorstellung zu entwickeln, aber auch letztendlich diese Kommunikation Richtung Bürgerinnen und Bürger nochmal verstärken und ausbauen, Anlaufstellen zu schaffen. Denn was ist jetzt? Habe ich zum Beispiel irgendwie das Gefühl, meine Gasheizung ist alt, ich schaue in den Wärmeplan und sehe Prüfgebiet und weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, diese Unsicherheit kann sehr schnell entstehen. Jetzt sind wir gerade noch im Sommer. Viele denken noch nicht an die Heizperiode. Sie kommt dann schneller, als wir denken nach den Wahlen. Deswegen, glaube ich, müssen wir hier diese Strukturen schaffen, damit diese Wärmewende erfolgreich sein kann. Das ist eine Mammutaufgabe, das wird uns beschäftigen bis zur Klimaneutralität, das ist keine Frage. Auch die Dekarbonisierung der Fernwärme ist eine riesengroße Mammutaufgabe. Hier braucht es eine klare politische Steuerung, die fehlt derzeit. Das ist, würde ich mal sagen, einer der allerersten Baustellen, die wir bewältigen müssen und die wir bewältigen müssen mit den verschiedenen Akteuren. Und dazu gehören auch die Energieunternehmen hier in Berlin, mit denen wir natürlich darüber im Kontakt sind, im Austausch sind und die wir natürlich dafür benötigen.
Alles klar, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Was jetzt passieren muss, ist ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte und Projekte die Energiewende voranbringen. Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss.